Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.
Per Video bin ich nun mit Thomas Maschmeyer verbunden, ein deutscher Professor für Chemie an der Universität Sydney. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, jetzt.
Sie haben letzte Woche am Mittwochabend den 2020 Prime Minister's Prize for Innovation erhalten für eine Erfindung, über die mein Kollege Adrian Plitzko im November letzten Jahres mit Ihnen gesprochen hat, nämlich aus Plastik wird Öl.
Ja, ganz genau. Also für zwei Erfindungen eigentlich. Einmal dieser CAT-HDR-Prozess, der organische Materie, ob das Biomassabfall ist oder auch gemischter Plastikabfall ist, der kann dann in ein neues Öl verwandelt werden und das Öl kann dann in die Kreislaufwirtschaft wieder eingespeist werden. Das heißt, wir verbrennen das Öl nicht, sondern machen neue Chemikalien raus. Und der zweite Teil des Preises war eine neue Batterie, Zinkbromid, die sehr geeignet ist für Solaranlagen.
Sprechen wir zuerst über die erste Erfindung, also aus Mischplastik Öl zu gewinnen, verschmutztes Mischplastik. Wo liegt der Nutzen dieser Erfindung?
Ja, das Schöne ist ja, dass Plastik ist ja eigentlich ein tolles Material. Es ist billig, es ist leicht, es ist sauber, hygienisch und so weiter. Jetzt auch mit Corona haben wir wieder sehr viel Wegwerfplastik. Das Problem ist dann, was tun mit diesem Plastik, auch mit diesen Plastikfolien, die da sehr schwierig sind, zu verarbeiten, wieder zu verarbeiten. Unser Prozess verwandelt halt dieses ganze Mischplastik in ein Öl. Und das Öl kann da getrennt werden in verschiedene Bestandteile. Und dann können diese Bestandteile wieder in Plastik umverwertet werden. Das heißt, wir können unseren Kuchen haben und ihn auch essen.
Wie geht das konkret und wie lange dauert das zum Beispiel? Und wie muss man sich diese Maschine vorstellen?
Ja, die Maschine ist eigentlich nur ein Rohr, das mit sehr heißem Wasser gespeist wird und eben dieser Plastikmischung. Das Wasser ist in einem Zustand, der heißt superkritisch. Das ist eigentlich ein Gas, also Wasserdampf, der so stark zusammengepresst ist, dass es wieder fast wie eine Flüssigkeit wird, aber nicht so richtig. Das heißt, dass dieses superkritische Wasser zwar kein Salz mehr lösen kann, aber dafür Öle. Also das Wasser wirklich kehrt sich um in der Art und Weise, wie es sich verhält. Und dadurch wird es so sehr aktiviert, dass es Wasserstoff aus dem Wasser selber in unser Produkt hinein transferieren kann. Und das macht dann die ganze Wirtschaftlichkeit des Prozesses wesentlich besser.
Und wie lange dauert das? Sind das Tage, sind das Stunden, gar Minuten?
15 bis 20 Minuten, je nachdem. Das heißt, wenn die Natur 200, 300 Millionen Jahre braucht, um Öle herzustellen, wir brauchen das eben so in 20 Minuten.
Erstaunlich. Wie groß ist der Energieaufwand? Es wird ja oft gesagt, oder es ist eine Tatsache, viele Sachen klingen schön, gute Erfindung, aber sie scheitern daran, dass sie einfach nicht kommerziell verwerten sind.
Ja, sehr gute Frage. Und wir betreiben die Anlage eigentlich mit dem Abfall selbst. Das heißt, wir vergasen ungefähr 15% des Abfalls und benutzen das Gas in der Anlage, um die Anlage selber zu betreiben. Das gibt dann halt die energetische Effizienz. 15% der Energie, die wir hineinstecken als Abfall, wird dann halt benutzt, um die Anlage zu laufen zu lassen.
Und kann das jetzt dazu führen, dass zum Beispiel diese ganzen Plastikmüllberge, die auf unseren Ozeanen herumschwimmen, dass man die einsammelt und mit Ihrer Methode in Öl wieder zurückverwandelt?
Wenn sie eingesammelt worden sind, ist das kein Problem. Das können wir auf jeden Fall machen. Es ist im Moment besser zu versuchen, dass das Plastik nicht in den Ozean kommt. Das heißt, die großen Flüsse zum Teil in Asien, die bis eine bis zwei Tonnen pro Stunde in den Ozean schütten von Plastik, dass man dort Einhalt gebietet und dann dort auch Anlagen bauen kann, um das Plastik rauszufischen und dann dort zu verwandeln. Wenn wir dann erstmal den neuen Zustrom vom Plastik in die Ozeane unterbunden haben, zum großen Teil, dann sollten wir anfangen, die Ozeane dann wirklich auch sauber zu machen. Und das geht.
Mhm. Montagabend mit einem Gespräch mit Professor Thomas Maschmeyer von der Universität Sydney, ein Professor für Chemie. Sie haben letzte Woche den 2020 Prime Minister's Prize for Innovation erhalten und ich sagte vorhin für diese eine Erfindung und Sie haben mich dann korrigiert und gesagt, ja, es war noch eine zweite. Und das stimmt natürlich. Und ich kann vielleicht zitieren aus der Pressemitteilung der Universität Sydney. Professor Maschmeyer reimagined zinc bromide chemistry to develop a completely new solar energy battery technology. Können Sie das auf Deutsch sagen?
Also wir haben, das gibt eine Batterietechnologie, die ist auf Zink und Brom basierend und die gibt schon sehr lange. Das erste Patent war in 1886, aber das hat man nie so richtig hinbekommen. Und wir haben Gele erfunden, die den Transport von Ionen innerhalb der Batterie sehr gut regeln. Man hat ja die Elektronen, die außerhalb der Batterie transportiert werden. Das gibt dann die Energie halt für den Computer oder das iPhone. Und in der Batterie selber hat man dann den Gegenteil, die positiven Ionen, die sich dann auch transferiert werden müssen. Und wir haben das Gel erfunden und dieses Gel erlaubt uns, eine Batterie auf dieser Chemie herzustellen, die sehr robust ist, die sehr gut läuft bei hohen Temperaturen, die auf Null heruntergefahren werden kann, ohne jegliche Probleme, Null Ladung und auch 100% Ladung haben kann, auch ohne Probleme. Und das ist eine Sache, die so noch nicht gibt. Weil die Lithium sowie die Blei, also Bleisäurebatterien, die können das nicht so. Die müssen sehr, sehr konzentriert gesteuert werden.
Ist es etwas für Haushalte oder für Fabriken oder für Autos, Flugzeuge gar?
Ja, also wir sind gut für die stationäre Energiespeicherung. Das heißt, Autos ist nicht so toll für uns, aber Haushalte auf jeden Fall. Am Anfang werden wir in die Landwirtschaft gehen, ganz besonders in Australien, wo es dann doch auch sehr robust wird, sehr heiß im Sommer. Da gehen die ganzen anderen Batterien kaputt und wir machen dann Bewässerung und Entsalzung von Bohrlöchern und dadurch helfen wir dann den Farmern, eine Sicherheit des Wasserbedarfs zu haben. Und dann gehen wir in Häuser und können dann ein Retrofit machen von Solaranlagen für den häuslichen Gebrauch und danach geht es für Commercial Industrial, also für Supermärkte, Schulen, Krankenhäuser und dann danach machen wir dann Solarfarmen.
Sie haben jahrelang, wenn nicht, glaube ich, 10 oder gar 20 Jahre an diesen Erfindungen gearbeitet. Was bedeutet Ihnen diese hohe Ehre jetzt, 2020 Prime Minister's Prize for Innovation?
Ja, es ist eine ganz tolle Sache. Erstmal, ich bin ja Immigrant von Deutschland nach Australien, von Hamburg nach Sydney. Und so ausgezeichnet zu werden in dem Gastland sozusagen, ist eine ganz, ganz wunderbare Sache auf persönlicher Ebene. Aber es ist eben auch wunderbar für die ganzen Menschen, die damit zugehören. Das sind ja große Teams gewesen über 10, 20 Jahre in der Wissenschaft, in der Industrie, im Finanzwesen und so weiter und so fort. Und die sind eben auch alle mit ausgezeichnet worden. Insofern ist das eine tolle Sache. Und jetzt, wenn wir die Sache kommerzialisieren, eben auch auf globalen Maßstab, beides Plastik und Batterien, ist es eine schöne Eintrittskarte, dass man das sagen kann.
Darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen, aber vielleicht zuerst noch die Vergabe am Mittwoch. War das mit Scott Morrison oder wie war das?
Ja,
unter Covid ist ja nicht ganz einfach, nehme ich an.
Ja, die Vergabe war leider durch Covid nur virtuell. Es war also eine Zoom-Sache. Aber dadurch konnten eben auch alle meine Freunde in Deutschland, in Europa und sonst wie mit einschalten und halt schauen, wie dieser Preis virtuell verliehen wurde. Also wir haben alle vorher Videos aufgenommen und das war eine ganz schöne Sache.
Und der Premierminister Morrison hat auch ein paar Worte gesprochen?
Ja, der hat am Anfang auch ein paar Worte gesprochen. Hauptsächlich über Covid, das war nicht so unbedingt von Belang, aber gut, das musste er so machen, denke ich mir.
Ja, ein Zoom-Meeting mit Morrison, das kann nicht jeder von sich behaupten, dass er das mal gemacht hat. Ja, sprechen wir doch über diese Kommerzialisierung Ihrer Erfindungen. Ich glaube, auch da sind Sie ein Vorreiter, gerade in Australien, wo oft der Ruf ist bei Wissenschaftlern, dass sie schöne Sachen erfinden, die Kommerzialisierung aber anderen überlassen.
Ja, die Kommerzialisierung ist halt eine sehr schwierige Sache. Und die Tiefe des Marktes, auch des Geldmarktes zur Kommerzialisierung von neuen Technologien in Australien ist nicht so tief wie zum Beispiel in den USA. Europa fängt jetzt so ein bisschen an. Also ich denke mal, die sind so in der Mitte zwischen den USA und Australien. Und ja, man muss halt versuchen, an Gelder zu bekommen, an Gelder zu kommen. Und wir machen das eben auch global. Also nur auf Australien fokussiert funktioniert das nicht. Und dadurch, dass ich eben von außerhalb von Australien komme, habe ich die Vernetzung und das ermöglicht mir das.
Ich glaube, das ist auch ein stattlicher Betrag, der da zusammengekommen ist. Also ich glaube, 120 Millionen werden in Ihre Erfindungen investiert. Von wem?
Ja, von, wie man auf Englisch sagt, High Net Worths und verschiedenen strategischen Investoren, die dann auch die Technologie nehmen wollen und lizenzieren wollen und eben so ein bisschen ausprobieren, ob das überhaupt alles richtig geht. Und das kommt so über die Jahre halt doch was zusammen. Also man hat halt eine gewisse Burn Rate, also man muss ja alle Leute füttern und deren Gehälter bezahlen und so weiter. Und ja, da ist eine relativ große Summe zusammengekommen. Aber es ist sehr viel von geduldigem Kapital, also von Leuten, die relativ wohlhabend sind und sagen, wir wollen ein Impact Investment machen. Also wir wollen ein bisschen Geld verdienen, aber im Endeffekt wollen wir was Gutes für die Welt tun mit unseren Millionen. Und da bieten wir uns dann an als Technologielösung.
Trinken Sie während der Covid-19-Pandemie mehr Alkohol als gewöhnlich? Wenn Sie über Ihren Alkoholkonsum oder den einer Ihnen nahestehenden Person besorgt sind, wenden Sie sich an die National Alcohol and Other Drug Hotline unter 1800 250 015 oder gehen Sie auf die Webseite von drughelp.gov.au.
Montagabend, SBS Radio, nach wie vor mit einem Gespräch. Per Video bin ich verbunden mit Professor Thomas Maschmeyer, Professor für Chemie an der Universität Sydney. Sie kommen aus Hamburg, nicht wahr?
Ja, genau.
Können Sie uns ein bisschen über Ihre Herkunft erzählen, also so
Ja.
Familie, Kindheit?
Ja, gut. Also ich bin in Hamburg aufgewachsen, in Eimsbüttel und dann zur Schule gegangen in Altona und in Harvesterhude zum Helene-Lange-Gymnasium. Das ist eines der, hat ein neues Modell gehabt zu der Zeit. Das war so eine Oberstufensache mit vier verschiedenen Schulen zusammen, um so eine Breite des Angebots zu erreichen, die sonst nicht erreichbar wäre. Ja, das war eine schöne Sache. Und nach der Schule habe ich dann ein bisschen Tennislehrer gemacht in Hamburg und dann ein junges Mädchen, junge Frau getroffen, die gerade ihren Europatrip machte aus Australien. Und ja, eine Sache dann lief zur anderen Sache über und ich bin dann hier in Australien gelandet, in Sydney.
Wann war das?
Das war in den 80ern, Ende 80er Jahre.
Und darf ich fragen, Tennislehrer, heißt das, dass Sie vielleicht zuvor mit einer Karriere als Tennisprofi geliebäugelt haben?
Ja, das war die Zeit von Boris Becker und Steffi Graf. Ich glaube, da waren dann Tausende von jungen Deutschen, die damit geliebäugelt haben, aber das Talent war dann doch nicht so da.
Wie weit haben Sie es geschafft?
Ja, ich glaube, Oberliga haben wir geschafft und dann war es das.
Ja, ein anderer Sport, der natürlich Nummer eins in Deutschland ist, Fußball. Darf ich fragen, HSV oder St. Pauli?
Ja, St. Pauli.
Was ist das Spezielle an diesem ja schon fast Quartierverein, nicht wahr? Also auch ein Kultverein natürlich.
Ja, gut, St. Pauli ist eben der Verein, also ich bin, meine Familie ist eben auch aufgewachsen in der Hafennähe, in dem ganzen Milieu. Und das sagt einem dann doch ein bisschen mehr zu. Und das sind dann eben die kleinen Leute, die sich so ein bisschen versuchen, nach oben zu kämpfen. Und vielleicht in gewisser Weise ist mir das auch so passiert in meinem Leben. Insofern ist der Fußballclub für mich doch gut passend.
Ja, verfolgen Sie es immer noch jetzt von Australien her?
Ja, so ein bisschen, obwohl man fängt dann doch an, leicht zu weinen, wenn man einige der Resultate sieht. Als ich in Hamburg aufgewachsen war, da war die Sache doch besser. HSV war im Europapokal und St. Pauli war auch ein bisschen besser als im Moment. Aber wir sind voller Hoffnung, dass sich das Blatt demnächst wendet.
Ja, und die beiden waren ja gemeinsam in der Bundesliga. Ich habe das natürlich nicht im Kopf, aber wissen Sie, oder Sie wissen es bestimmt, hat St. Pauli jemals den HSV geschlagen?
Ich glaube, unentschieden war das Beste, was sie geschafft haben.
SBS Radio mit einem letzten Gesprächsblock mit Professor Thomas Maschmeyer von der Universität Sydney hat eben einen Preis bekommen, letzte Woche 2020 Prime Minister's Prize for Innovation. Kommen wir doch zurück zu Forschung und Entwicklung in Australien. Wie ist da so der Stand oder auch die Kultur? Also sind wir in der obersten Liga mit dabei oder weit abgeschlagen hinter den üblichen Verdächtigen USA, Großbritannien, Deutschland?
Ja, also die australischen Universitäten sind absolute Weltmeister. Wir von den 50 besten Universitäten der Welt stellen wir 5, also 10%, und das mit einer Bevölkerung von 25 Millionen. Das ist also pro Kopf gerechnet, sind wir wirklich Weltmeister hier. Es kommt wohl daher, dass viele eben Immigranten sind und ihr ganzes Netzwerk mitbringen. Aus den USA, aus Europa, aus Asien, aus Japan. Und dadurch sind wir sehr, sehr gut vernetzt. Und die Wissenschaft heutzutage ist nicht mehr die Wissenschaft des heldenhaften Einzelkämpfers, sondern eben die Story von Teams, von kritischer Masse und von Kompetenz, die wirklich grenzübergreifend ist. Und dadurch sind wir ja auch wahrscheinlich gut in diesen ganzen verschiedenen Listen und Rankings.
Würden Sie so weit gehen, zu sagen, es ist der Einfluss der Migranten? Also Australien hat ja ein sehr selektives Einwanderungsprogramm. Man holt in Anführungszeichen nur die hellsten Köpfe oder die, die man wirklich braucht. Spielt das mit?
Ich denke, das spielt eine große Rolle. Und ich bin zurückgekommen nach Australien. Also ich habe hier meinen Doktor gemacht und dann bin ich zurück nach Europa. Ich war dann in London in der Royal Institution und dann war ich in Cambridge und dann war ich Professor in Delft in den Niederlanden. Und dann gab es hier ein Programm, das hieß Federation Fellows. Und das war spezifisch darauf ausgerichtet, Leute, die in Australien ihre Erziehung erfahren haben, also ihre akademische, das die wieder zurückzukriegen. Und das war ganz selektiv und da haben die richtig gute, also vielleicht mich ausgenommen, richtig gute Leute wieder an Land geholt. Und das ist wirklich eine gute Sache, wie das Geld, das ja auch nicht so im Überschuss vorhanden ist, das eingesetzt zu haben.
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Sie haben es gerade angesprochen, das Geld. Ist das vielleicht ein Problem, das Australien ein bisschen zurückhält? Oder was können Sie da sagen?
Also das Geld für die Forschung und auch für die Innovation und so weiter ist sehr mickrig hier. Und naja, treat the mean, keep them keen. Ich denke mir, das ist eine der Sache, der Grund dafür, warum wir so nach außen schauen sind und diese ganzen Netzwerke brauchen, weil wir zum Teil wirklich nicht die Möglichkeiten haben, hier die Dinge zu tun, die wir tun möchten. Aber dadurch, dass wir so global vernetzt sind, können die Ideen doch weiterleben und durch Kollaboration und so weiter in Übersee doch ihre Umsetzung erfahren. Die Beträge hier sind sehr klein im Vergleich zu denen, die in Japan oder in Deutschland oder in den USA angewendet werden.
In den USA ist es ja, glaube ich, so, dass vor allem private, sind nicht mal Investoren, sondern Gönner oft sehr große Beträge spenden an Universitäten und das ist natürlich steuerlich sehr attraktiv und wird dann vielleicht auch mal ein Flügel nach ihnen benannt und das ist natürlich sehr schön für die Familie. Aber in Australien, glaube ich, ist es anders. Hier funktioniert es vor allem über Grants, also über, wie sagt man auf Deutsch?
Ja, Forschungsvorschläge,
Stipendien, ja.
Stipendien, solche Sachen, ja. Ja, also die Kultur ist etwas anders, aber die Sydney-Universität hat also einen Drive gehabt, so ein bisschen nachgemacht, wie sie das in den USA machen. Und die haben wirklich $1 Milliarde eingefahren über knapp 7 Jahre. Also es geht hier. Aber man muss, ja, also man hat einen relativ kleineren Teich, in dem man fischt. Und für die Sydney-Universität ist es vielleicht okay, aber die anderen kleineren Universitäten können das nicht. Und wenn einmal so ein Teich abgefischt worden ist, dann dauert es auch ein bisschen, bis da wieder was zum Fischen ist.
Stichwort Fischen, was sind Ihre Hobbys und Interessen?
Naja gut, ich spiele immer noch so ein bisschen Tennis. Ich gehe natürlich sehr viel hier im australischen Busch spazieren, Kajaken, Mountainbiking, solche Sachen.
Sammeln Sie auch Sachen oder jetzt während des Lockdowns nehme ich an, war es ja ein bisschen schwierig, weiter hinauszufahren in die Natur, war ja verboten. In
Ja.
Victoria war es ganz verboten, in Sydney war es vielleicht ein bisschen einfacher.
Ja, Sydney war ein bisschen einfacher. Also man konnte dann noch so in der näheren Umgebung ein bisschen was tun. Das war in Ordnung. Ja, sonst Fossilien das gibt ja hier relativ viel in Australien. Da haben wir ein paar gesammelt. Also so die ersten Fische, die es gab in Australien, in Landseen oder auch die Blätter von Bäumen, die dann verantwortlich waren für die ganzen Kohlevorkommen in Australien, solche Sachen.
Sie sammeln Fossilien.
Ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Also ich bin kein Experte, bei weitem nicht.
Was fasziniert Sie daran?
Ja, die Kontinuität in gewisser Weise. Man sieht dann, wie zum Beispiel Blätter sich entwickeln und wie einfache Blätter halt diese verzweigte Struktur der Adern, wenn man so will, nicht haben, sondern eine ganz einfache Struktur. Und dann über die Zeit hinweg sieht man, wie das komplizierter und im Endeffekt effizienter wird. Und ja, das ist irgendwie eine tolle Sache, wenn man denkt, Mensch, das ist 100 oder 200 Millionen Jahre alt und man sieht was kontinuierlich halt sich entwickelt. Und dann sieht man seine eigene Position im Leben auch so ein bisschen mehr mit einem relativen Sinn.
Finde ich faszinierend. Also wie ein Fotoalbum der Naturgeschichte.
Ja, genau.
Und wie kommt man zu diesen Fossilien? Also kann man die auf eBay kaufen oder?
Ja, also na, ich gehe dann, also wenn es gibt so Fossiliengeschäfte und dann kann man sich so ein bisschen mit Fachleuten unterhalten, die auch ein bisschen mehr wissen. Und da gehen wir dann so hin. Warren Bungles haben, also dass diese ehemaligen Vulkane, da gibt es ein paar schöne Geschäfte, wo das dann auch lokal gesammelt wurde.
Und die stellen Sie dann bei sich zu Hause aus in einem Glaskasten?
Ja, also Glaskasten haben wir nicht geschafft, aber so auf dem Board.
Ja, vielen, vielen Dank für dieses Interview, Professor Thomas Maschmeyer, Professor für Chemie an der Universität Sydney. Sie haben diesen Preis gewonnen, 2020 Prime Minister's Prize for Innovation. Nochmals herzliche Gratulation für zwei Erfindungen. Das eine aus verschmutztem Mischplastik wird wieder Öl. Und das zweite, und da habe ich nur, weil da war ich überfragt, nur die englische Bezeichnung gefunden. Also Sie machen aus Zinc Bromide, Brom auf Deutsch, machen Sie Solarbatterien oder genau.
Genau, also Batterien, die sehr gut geeignet sind, mit Solarstrom in Wechselwirkung zu treten.
Und beide werden nun international vermarktet. Sie haben zwei Start-up-Unternehmen gegründet.
Genau, also einmal Licella, das hat dann international ein paar Tochterunternehmen auch in Deutschland und wir sind dabei, dort eben jetzt Anlagen zu bauen. Und die Batterien, wir haben verschiedene Partner für die Manufaktur von diesen Batterien und das läuft jetzt langsam an. Also vermarkten noch nicht. Also der erste Schritt ist erstmal die Anlagen zu bauen, um das Produkt herzustellen und dann vermarkten wir.
Wunderbar, schöne Sache. Vielen Dank, Thomas
Okay.
Maschmeyer.
Danke sehr. Tschüss.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.